Wodurch ist die kleine DDR bekannt geworden? Nicht durch Radeberger und Exportbier oder so, sondern der Sport. Der Sport, also der hat uns getragen weltweit. Wir waren die Diplomaten im Trainingsanzug. Wir haben die Politik vertreten.
Es ist das Jahr 1980. Die damals gerade mal 15-jährige Rika Reinisch vertritt die DDR bei den Olympischen Spielen in Moskau. Eine Ehre. Reinisch ist Schwimmerin und sie ist wirklich, wirklich gut. Sie holt dreimal Gold, bei 100 und 200 Meter Rücken sowie bei der 4x100 Meter Lagenstaffel. Und nicht nur das, in allen drei Disziplinen stellt sie den damaligen Weltrekord auf. Eine Ausnahmesportlerin. Auf den Schwarz-Weiß-Fotos der Siegerehrung sieht sie für ihr Alter richtig erwachsen aus. Mit ihren fast 1,80 Meter, den kurzen braunen Haaren, winkt die junge Frau verschmitzt lächelnd in die Kamera. Auf der Trainingsjacke links prangt der DDR-Schriftzug.
Mir wurde allerdings die Möglichkeit genommen, wirklich zu erfahren, wie weit wäre ich tatsächlich gekommen ohne die Einnahme von anabolen Steroiden, von denen ich nicht mal was wusste. Das ist das Perfide an der Sache.
Der sportliche Erfolg war ein wichtiger Faktor für die DDR. Mit den Medaillen der Athletinnen und Athleten konnte sich die Diktatur als leistungsstarke Gesellschaft schmücken. Viele Sportlerinnen und Sportler zahlten dafür allerdings einen hohen Preis. Weil die DDR nämlich nicht nur gute Trainer hatte und viele Leistungszentren, sondern auch ein staatliches Dopingprogramm. Und nicht alle Sportler wussten, was sie einnahmen. Auch Rika Reinisch wurde unwissentlich gedopt. Die Rolle von Sport und Doping in der DDR ist ein Beispiel dafür, dass es bei Turnieren, Wettkämpfen und vor allem den Olympischen Spielen niemals nur um körperliche Leistungen geht, sondern auch um eine staatliche Leistungsschau. Im Kalten Krieg war das auch ein Wettkampf der Systeme. Warum Olympische Spiele immer politisch sind. Darum geht es in dieser Folge von Der Rest ist Geschichte, dem Geschichtspodcast vom Deutschlandfunk. Ich bin Magdalena Pulz. Wie sind Sie denn eigentlich zum Schwimmen gekommen?
Ich komme aus einer sportlichen Familie. Meine Mutter war eine sehr gute Handballerin, mein Vater Fußballer, mein Bruder ein hervorragender Leichtathlet. Dann hatte ich gelernt mit 8 Jahren das Schwimmen über die Schule in der 2. Klasse. Und dort stellte die damalige Schwimmlehrerin fest, dass ich mich unglaublich gut im Wasser bewegen konnte. Machte meinen allerersten Übungsleiter darauf aufmerksam, sagte, nimm dir die mal mit rüber, schau dir die mal an. Unglaublich, wie die sich im Wasser bewegt.
Reinisch wird am 6. April 1965 in Dresden geboren, wächst also in der DDR auf. Schon in der Grundschule fällt ihr besonderes Schwimmtalent auf. Sie wird gefördert, in eine Sportschule aufgenommen, ein Internat. Und dort, weg von zu Hause, da habe sie ihre Bestimmung gefunden, erzählt sie. Mit 11 Jahren, da sitzen sie und ihre Schulkameradinnen vor dem Fernseher. Und sie sehen die Olympischen Sommerspiele 1976 in Montreal, in Kanada. Lauter Vorbilder, Sportlerinnen, Schwimmerinnen mit Medaillen um den Hals. Für Rika Reinisch ist klar, das will sie auch.
War ein großer Moment, weil ich saß dort und starrte auf diesen Monitor, auf diesen kleinen ganz oben und sagte so mehr zu mir selbst, ich werde auch Olympiasiegerin. Weil das Größte, was eine Sportlerin, was ein Sportler erreichen kann, sind die Olympischen Spiele. Und ein Olympiasieg ist das Höchste, was ein Sportler, ein Athlet, eine Athletin erreichen kann. Es geht nicht höher.
Für Rika Reinisch geht es um den Sport, um Leistungen im Schwimmbecken. Schneller sein, besser sein. Für das Land, in dem sie damals lebt, haben die sportlichen Wettkämpfe aber noch eine ganz andere Bedeutung. Wobei, dass die DDR als eigene Nation bei Olympischen Spielen antritt, das war nicht von Anfang an so. Im Gegenteil. Anfangs, nach dem Zweiten Weltkrieg, müssen die Bundesrepublik und die DDR als gesamtdeutsches Team zu den Spielen reisen.
Das war eine sehr, sehr unglückliche olympische Ehe. dieses gesamtdeutsche Team, was von 56 bis 64 existierte, weil dahinter ja nun doch zwei ideologisch konträre Staaten standen.
Das ist die Historikerin Jutta Braun vom Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Sie liefert uns für diese Folge die geschichtlichen Hintergründe. Im Jahr 1956 treten erstmals Olympioniken aus Ost und West gemeinsam an. Statt der jeweiligen Nationalhymnen wird bei den Siegerehrungen Beethovens Ode an die Freude gespielt. Aber so richtig viel Freude kommt da nicht auf.
Diese gesamtdeutschen Teams waren vor allem geprägt durch Streitereien um die Ausscheidungsspiele für die gemeinsame Mannschaft, um die Anzahl der Sportler, die jedes Land stellte, um den Chef de Mission. Es flohen auch immer wieder Sportler aus der DDR, was weiter die Atmosphäre belastete. Und ganz harsch wurde es natürlich nach dem Mauerbau 1961. Dass man da noch 1964 in einem gemeinsamen Team antrat, wo doch so eine Grenze brutal das Land zerschnitt, das erschien dann doch am Schluss allen als absurd und wurde ja dann auch bald ad acta gelegt.
So kommt es, dass die Bundesrepublik und die DDR 1968 erstmals getrennt um olympisches Gold kämpfen. Und die kleine DDR, die war richtig erfolgreich dabei.
Seit Mexiko 1968 gelang es der DDR ja dann, beständig besser zu sein als die Bundesrepublik. Das heißt, die DDR hatte ihre Zeit der Gesamtmannschaft, der gesamtdeutschen Mannschaft genutzt und stand plötzlich als der beständige olympische Gewinner gegenüber der Bundesrepublik da. Und das hat die bundesdeutschen Sportfunktionäre natürlich geschmerzt.
Die Spannungen zwischen den beiden deutschen Teams wachsen weiter. Der Bundesrepublik ist etwa ein Dorn im Auge, dass im Februar 1972 bei den Olympischen Winterspielen das Team DDR mit eigener Fahne auflaufen darf und die DDR-Hymne erklingt. Ein Triumph für die DDR. Der sozialistische Staat macht auch gegenüber seinen Sportlern und Sportlerinnen keinen Hehl daraus, dass es hier um mehr als nur Sport geht. Besonders zeigt sich das bei den Sommerspielen 1972. DDR. Die haben in München stattgefunden, also quasi auf dem feindlichen Gebiet.
Und es erging vorher an die Sportler wörtlich die Aufforderung, den bundesdeutschen Sportlern mit Hass zu begegnen. Es gäbe praktisch keinen Unterschied zur militärischen Ebene und man müsse, Zitat, den Klassenfeind auf dem eigenen Territorium schlagen, also in München. Und das gelang dann auch. Man war in dem Medaillenranking einen Platz besser als die Bundesrepublik.
Im Gedächtnis geblieben sind diese Spiele aber vor allem wegen eines schlimmen Attentats. Am 5. September 1972 verübt die palästinensische Terrororganisation Schwarzer September einen Anschlag auf die israelische Mannschaft. 11 der 14 israelischen Olympiateilnehmer werden ermordet, darunter 5 Athleten. Die Spiele werden unterbrochen, allerdings nur für einen einzigen Tag.
We have only the strength of a great ideal.
Wir verfügen nur über die Kräfte eines großen Ideals.
Bei der Trauerfeier sagt der IOC-Präsident Avery Brundage,
the games must go on.
Man wolle ein Zeichen setzen, sich dem Terror nicht beugen. Eine bis heute umstrittene Entscheidung. Sie haben vorhin auch schon gesagt, dass die DDR großen Wert auf diese Erfolge gelegt hat, die sie da erzielt in den Olympischen Spielen. Vielleicht können Sie erklären, wie die DDR mithilfe des Sports Diplomatie betrieben hat.
Ja, die DDR hat ja nun als Staat verschiedene Probleme gehabt. Es war ein Staat ohne freie Wahlen, es war eine Mangelgesellschaft, es war ein Staat, dem die Bürger davon liefen, weshalb ja der Mauerbau überhaupt erst notwendig wurde. Und man konnte auf vielen Feldern eben nicht mit der Bundesrepublik und der Attraktivität des dortigen Lebensstils konkurrieren. Aber man merkte, dass man bei Olympia tatsächlich besser sein konnte. Und als einem das klar wurde, hat man dieses Gebiet systematisch ausgebaut. Das fing bei solchen Dingen an, wie dass 1969 die gesamte Sportlandschaft der DDR in zwei Teile geteilt wurde, in medaillenintensive und nicht medaillenintensive Sportarten. Also medaillenintensiv ist beispielsweise Leichtathletik oder Schwimmen, wo ein Sportler mehrere Auszeichnungen erringen kann. Und diese Medaillenintensiven wurden von da an besonders gefördert und weniger Medaillenintensive wurden behindert oder gleich ganz an der Ausübung gehindert, indem man Ressourcen und Finanzen abschnitt. Das heißt, es war ein Rationalisierungsprozess, der einsetzte und der das Ganze unterstützte. Dann muss man sagen, die DDR war ja ein relativ kleiner Staat, verglichen zur Sowjetunion oder zu den USA auch. Und wie konnte man trotzdem olympisch so erfolgreich sein? Das war, weil man eine sehr ausgeklügelte Talentsichtung hatte, die schon in den Schulen einsetzte, die sogenannte einheitliche Sichtung und Auswahl. Und alle Schulkinder wurden gewogen und vermessen, um sie in entsprechende Sportarten zu schleusen und aufzupassen, dass kein Talent durchs Netz rutschte.
Sagt Historikerin Jutta Braun. Und so ist es auch der jungen Schwimmerin Rika Reinisch passiert.
Als ich dann 9 Jahre war, kam eine Sichtungsgruppe, eine sogenannte, aus dem Bezirk Dresden. Und die haben Jungs und Mädels gesichtet, die sich halt gut im Wasser bewegen konnten. Und wir wurden dann eingeladen, für eine Woche war das, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann. Und da wurde alles vermessen, Handwurzelknochen, die athletische Verfassung, die schwimmerische Verfassung und so weiter und so weiter. Und dann wurde entschieden, den nehmen wir und die nehmen wir oder den nehmen wir nicht und die nehmen wir nicht.
Dank des intensiven Trainings in der Sportschule und einem eisernen Willen schafft Rika Reinisch es dann tatsächlich. Bei den Olympischen Sommerspielen 1980 darf sie für die DDR antreten. Sie ist 15 Jahre alt.
Das Moskauer Leninstadion heute Nachmittag, 16 Uhr.
So klingt es damals in Moskau. Und die Teenagerin ist aufgeregt. Denn die Olympischen Spiele sind ein besonderes Ereignis, wo man Sportler aus der ganzen Welt trifft, sich mit ihnen in einem friedlichen und fairen Wettkampf messen kann. Es ist ein Moment der Begegnung. Zumindest theoretisch.
Jetzt war es bei mir aber so, damals, 1980, ne, Kalter Krieg.
Das Jahr 1980 markiert einen kritischen Punkt im Kalten Krieg, also dem Konflikt zwischen den Westmächten unter Führung der USA und dem sogenannten Ostblock unter der Sowjetunion. Und zu dieser Zeit sind die Spannungen zwischen den Supermächten wieder einmal gefährlich hoch. Das spiegelt sich auch bei den Olympischen Spielen wieder. Fast 150 Länder waren nach Moskau eingeladen worden. Mehr als ein Drittel davon sagte ab. Darunter auch die USA und die Bundesrepublik.
Die Sowjetunion war gerade in Afghanistan einmarschiert. Der amerikanische Präsident Jimmy Carter forderte, dass diese Spiele boykottiert werden sollten.
If the Soviets do not withdraw their troops immediately from Afghanistan within a month, I would not support the sending of an American team to the Olympics.
Und das gab damals einen Riesenstreit im bundesdeutschen Sport, denn viele sagten, warum sollen wir das tun? Es wird sich kein Soldat aus Afghanistan deswegen rausbewegen. Die Leidtragenden sind nur die Sportler. Die ganze Sportbewegung war geteilt in zwei Lager, auch die Politik war geteilt.
Und auch unter den verbliebenen Sportlern und Sportlerinnen, die am Ende nach Moskau reisten, war der Konflikt zwischen Ost und West noch spürbar, erzählt Rika Reinisch.
Wir durften beispielsweise nicht mit den Sportlern aus dem sogenannten KA, das war die offizielle Bezeichnung, mit den Sportlern aus dem kapitalistischen Ausland, so hieß das dann übersetzt, sprechen. Wir durften keine Kleidung tauschen, wir durften keinen Austausch führen und so weiter. Und das wurde uns genommen, ne?
Das wurde auch durchgesetzt.
Das wurde durchgesetzt. Da gibt's eine Geschichte dazu, dass wir uns nicht, also gerade die jüngeren Sportler, nicht unbedingt so daran gehalten haben. Und also wir haben da wirklich Repressalien erlitten, dadurch, wenn die uns erwischt haben, dass wir den Kontakt hatten.
Repressalien? Können Sie das genau erzählen? Also was bedeutet das?
Das bedeutet zum Beispiel, also in Moskau war es beispielsweise so, es gab ja für jeden Olympiasieg 25.000, ich glaube es waren 25 oder 20.000 Ostmark. Und wir hatten uns, also die Schwimmer, zwei Schwimmerinnen hatten uns vorgenommen, es gab für jeden Olympiasieg immer eine zusätzlich dort im Olympischen Dorf und da gab es so Häppchen und so weiter und da wurden wir zu Manfred Ewald beordert.
Kurzer Einschub. Manfred Ewald ist ein wichtiger Name.
Ewald war nämlich der Präsident des Deutschen Turn- und Sportbunds und damit einer der einflussreichsten Sportfunktionäre der DDR. Wir hören später in dieser Folge nochmal von ihm.
Und dann gab es für jeden Olympiasieg immer eine Flasche Rotkäppchensekt. Und wir haben uns gesagt, ja, wir waren ja verteilt über die ganze Woche hin, mussten wir ja schwimmen. Wir heben uns das auf und am letzten Tag wird das alles geköpft. Wir 15, ne? Jung, ganz jung, noch nie mit Alkohol so in Kontakt gewesen. Und nach dem ersten Gang zu Ewald waren wir, Utike Weniger und ich, um uns namentlich zu benennen, mit unseren Rotkäppchen-Sektflaschen bewaffnet und trafen dann auf dem Weg von hinten vom Olympischen Haus, wo die Männer wohnten, wo wir da eingeladen waren bei Manfred Ewald, vor zum Haus 1. Wir wohnten im Haus 1, die Frauen des DDR-Teams. Und da haben wir schon Heidewitzka gemacht, die erste Flasche geköpft und dann, da war eine riesengroße Rasenfläche und jeder, der reinkam ins Olympische Dorf, musste ja am Haus 1 vorbei und die bekamen mit, oh, da ist eine große Party. Ne? Und ja, und das bekam natürlich dann irgendwann auch Manfred Ewald mit oder bekam das gesteckt, hier, ey, da vorne geht was ab und da ist was los, weil da war mittlerweile die ganze Rasen bedeckt mit allen möglichen Sportarten und Sportlerinnen und Sportler und so weiter und so weiter. Und ich sah ihn nur aus dem Augenwinkel, da war es wohl dann 11:30 oder so oder 13:30, ich weiß es gar nicht mehr genau, dass er die älteren Sportlerinnen beauftragte, uns hochzubringen. Ich weiß nicht mehr, wie ich hochgekommen bin, ich weiß nur, wie ich am nächsten Morgen wach geworden war und das wünsche ich niemandem. Da habe ich eine Prämie eingebüßt.
Rika Reinisch denkt trotzdem positiv an diese Olympischen Spiele zurück. Wohl auch wegen ihrer Erfolge, die sie dort gefeiert hat. 3 Goldmedaillen, 3 Weltrekordzeiten. Und doch, am Ende werden es die einzigen Olympischen Spiele sein, an denen sie je teilnimmt. Denn, was Reinisch damals nicht weiß, beim Holen der Medaillen hatte sie Hilfe. Ungewollte Hilfe. Doping.
Ich habe es das erste Mal wahrgenommen, also wirklich wahrgenommen, weil ich gesehen habe, dass ich noch andere Tabletten bekam als meine Trainingskameraden und Kameradinnen sozusagen. Das war mit 14 Jahren. Und da habe ich meinen Trainer, meine Vertrauensperson in dem Falle, mit dem habe ich die meiste Zeit verbracht, gefragt, warum ich andere Tabletten bekomme. Und dann hat er mir aber verdeutlicht, dass mir das nur hilft. Das sind unterstützende Mittel. Und so nannte man das auch in der Tat. Unterstützende Mittel, die deinen Körper schneller regenerieren lassen, die dich noch härter trainieren lassen und so weiter. Und das stimmt ja auch alles. Ich war ja noch sehr jung und konnte das noch gar nicht so richtig einschätzen auch, ne? Nur, dass da irgendwas fehlläuft, das war klar für mich. Das ist die Situation und ich musste unglaublich hart trainieren. Und wenn ich Otto Normalverbraucher jetzt irgendwelche anabolen Steroide verabreichen würde und der würde so ein bisschen dahin schwimmen und mich im Vergleich ohne anabole Steroide wäre ich immer noch schneller. Man darf das nicht unterschätzen. Mir wurde allerdings die Möglichkeit genommen, wirklich zu erfahren, wie weit wäre ich tatsächlich gekommen ohne die Einnahme von anabolen Steroiden, von denen ich nicht mal was wusste. Das ist das Perfide an der Sache.
Für Rika Reinisch hat das unwissentliche Doping schwere Folgen. In einem Trainingslager 1982 bricht sie zusammen. Ein Arzt diagnostiziert eine Eierstockentzündung und sagt, wenn sie so weitermacht, wird sie niemals Kinder bekommen können. Reinisch gibt den Spitzensport sofort auf. Trotzdem hat sie auch danach noch mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, wie Herzrhythmusstörungen, die sie bis heute begleiten. Was Rika Reinisch erlebt hat, ist vielen Sportlern und Sportlerinnen in der DDR passiert. Die DDR hat ein umgreifendes, staatlich gestütztes Doping-System aufgebaut. Alles für den Medaillensieg.
Welche Sportarten waren besonders betroffen und wie kann man sich das vorstellen, dass das überhaupt funktioniert hat?
Es waren grundsätzlich fast alle Sportarten betroffen. Das wird auch in internen Protokollen so festgehalten. Aber es gab natürlich Sportarten, wo das besonders anschlug. Und es gab natürlich auch ganz bestimmte Konstellationen, etwa
bei jungen Schwimmerinnen schlugen Hormone ganz besonders an. Und deswegen hat man diese ja grausamen Situationen eben gehabt, dass schon minderjährige Schwimmerinnen mit hohen Dosen versehen wurden.
Noch einmal die Historikerin Jutta Braun.
Das weiß man aus zwei Gründen heute sehr genau. Zum einen, weil die Stadtsicherheit viele Dokumente schon zeitgenössisch darüber angelegt hat, weil man dieses Dopingsystem überwacht hat, kontrolliert hat. Und zum Zweiten gibt es mittlerweile die Gerichtsakten der sogenannten Dopingprozesse. Das ist so historisch sehr, sehr wichtig. In den 90er Jahren wurden die Verantwortlichen des Staatsdopings vor Gericht gestellt, also die Funktionäre, die Ärzte und die Trainer. Das ist das erste und einzige Mal gewesen, dass ein kommunistischer Staatssport vor Gericht gestellt wurde. Und die Anklage lautete nicht Doping, denn das war nicht strafbar, sondern Körperverletzung. Und Körperverletzung deshalb, weil Sportler und Sportlerinnen belogen wurden, betrogen wurden. Kindern wurde gesagt, sie würden Vitamine bekommen oder Tabletten gegen Heimweh bekommen. Tatsächlich waren es Anabolika. Es wurden Sportler und Sportlerinnen auch genötigt, Mittel einzunehmen. Es wurden ihnen teilweise Mittel untergeschoben, wenn sie sich weigerten. Sportler wurden auch bedroht. Wenn du nicht die Präparate nimmst, kannst du kein Abitur machen. Denn das ist ja das Perfide an so einem Staatssport, dass einem der Staat in vielerlei Gestalt begegnet. Bildungssystem und Sportsystem waren verschränkt. Und wenn ich mich im einen Bereich nicht staatskonform verhielt, konnte das eben Sanktionen in einem anderen nach sich ziehen.
Auch in der BRD wurde gedopt. 1987 ist sogar eine Athletin an den Folgen gestorben, ziemlich schnell. Kann man vergleichen, wie das Doping in der BRD war und in der DDR? Also kann man das in ein Verhältnis zueinander setzen?
Ja, es wird häufig gesagt, naja, gedopt wird doch auf der ganzen Welt. Das ist auch eine Argumentation, die man häufig von ehemaligen Verantwortlichen der DDR hört, wenn sie sich rechtfertigen wollen. Und das stimmt natürlich, es wird auf der ganzen Welt gedopt. Die Phase, in der die DDR sich am Doping beteiligt, war diese Hochanabolika-Phase. Und ich habe selber in Akten gefunden, wie bei internationalen Dopingkontrollen manipuliert wurde, wie sich die Ostblockstaaten da gegenseitig gedeckt haben, wenn es positive Proben gab. Insbesondere die DDR und die Sowjetunion haben dann Proben gefälscht, um sich gegenseitig zu decken. Aber auch die westdeutschen Sportmediziner waren an Dopingmaßnahmen beteiligt und der Deutsche Sportbund, wesentliche Funktionäre, haben das im Grunde auch gewusst und geduldet. Das Ganze war nur anders organisiert. Man muss sagen, in der DDR war es eben ein staatlich angeordnetes und repressiv umgesetztes Dopingsystem. Ein Dopingsystem, in dem man als vor allem Minderjähriger schwerlich einen Ausweg finden konnte, wenn man sich weigerte, beziehungsweise dann auch mit harschen Sanktionen zu rechnen hatte. In der Bundesrepublik organisierte sich das Doping eher so in kleineren Zirkeln um einzelne Ärzte. Und in diesen Grüppchen gab es dann auch ein kontinuierliches Doping. Aber wenn da jemand aussteigen wollte, ist er eben ausgestiegen und hat sein Leben anderweitig fortgesetzt. Aber was eben auch dieser Fall Birgit Dressel zeigt, ist, dass auch im Westen völlig unverantwortlich gedopt wurde und hier die Maßstäbe eben so weit sich verschoben haben, dass es sogar eben zu diesem Todesfall gekommen ist. Es sind viele ehemalige DDR-Trainer und auch Ärzte, die damals von Werner Franke schon beschuldigt wurden, in Dopingverfehlungen verstrickt gewesen zu sein, vom Bundesdeutschen Sport übernommen worden. Das ist ja auch auf den ersten Blick noch nicht mal überraschend. Ja, die standen als Erfolgstrainer da und der Bundesdeutsche Sport wollte natürlich gerne von der Diktatur lernen und die Erfolge erben. Und das schien ja auf den ersten Blick auch zu klappen, wenn Sie sich vergegenwärtigen. Es gab ja 1992 wieder eine gesamtdeutsche Mannschaft, dieses Mal im vereinten deutschen Team, 1992 in Albertville. Und die bundesdeutschen Sportfunktionäre freuten sich, dass ihnen nun das ostdeutsche Athletenpotenzial in den Schoß fiel. Und tatsächlich, zum ersten Mal überhaupt, konnte ein bundesdeutsches Team, jetzt als vereintes Team, Platz 1 in der Medaillenliste erringen. The Olympic Games welcome both Germany's team.
Im Mai 2000 sagt auch Reinisch als Zeugin vor dem Landgericht Berlin aus. Auf der Anklagebank sitzt
Manfred Ewald. Genau der Mann, der sie 1980 bei den Olympischen Spielen mit überwacht hat. Er ist nicht nur der ehemalige Vorsitzende des Deutschen Turn- und Sportbundes der DDR, sondern auch der ehemalige Präsident des Nationalen Olympischen Komitees der DDR. Auch Manfred Höppner, der ehemalige stellvertretende Leiter des Sportmedizinischen Dienstes der DDR, ist angeklagt.
Es ist die Situation, die mich am meisten traurig gemacht hat auch, wirklich traurig gemacht hat, dass die mein Vertrauen missbraucht haben.
Manfred Ewald wird damals zu einer Freiheitsstrafe von 22 Monaten verurteilt. In der Urteilsbegründung heißt es: Beihilfe zur Körperverletzung zum Nachteil von 20 Hochleistungssportlerinnen, denen ohne ihre Kenntnis mit der Folge von Gesundheitsschäden und Gefährdungen Anabolika verabreicht worden waren. Manfred Höppner erhält 18 Monate. Aber beide Strafen werden zur Bewährung ausgesetzt. Rheinisch sagt heute, sie hat aus ihrer Zeit im Leistungssport trotzdem viel Kraft gezogen. Sie konzentriere sich auf die positiven Aspekte, wie viel ihr der Sport gegeben hat. Dieses positive Denken hilft ihr auch in ihrem jetzigen Job als Coach für Führungskräfte. Und hat sich das gelohnt für die DDR? Also nicht nur zum Beispiel im Sinne von Medaillen, die sie bekommen haben, sondern tatsächlich auf einer machtpolitischen Ebene. Konnte man da irgendwelche Effekte erkennen?
Es hat der DDR insoweit genutzt, als die sportlichen Erfolge zu unterstreichen schienen, dass es sich mittlerweile um stabilisiertes Staatswesen handelte. Die beiden deutschen Staaten waren ja auch seit Anfang der 70er Jahre in der UNO. Es gab die Entspannungspolitik. Die deutsch-deutsche Teilung schien sich zu verfestigen. Allerdings, und das muss man sagen, gelang es dem Leistungssport dann im Ernstfall eben doch nicht, das zu tun, wozu er ausersehen war, nämlich das DDR-Regime zu stabilisieren. In dem Moment, als in den 80er Jahren die Opposition gegen das Regime sich doch immer deutlicher artikulierte, die Unzufriedenheit immer stärker da war, als Gorbatschow da war, als das gesamte Regime erodierte, da wurde plötzlich auch Katharina Witt bei einem Rockkonzert in Weißensee ausgepfiffen. Also der DDR-Sport konnte dem Staat einen gewissen Glanz verleihen, aber er konnte ihn nicht retten.
Die Geschichte von Rika Rheinisch, vom Staatsdoping der DDR und den politischen Machtkämpfen dieser Zeit, ist so interessant, weil sie typisch ist. Also Machtkämpfe zwischen Staaten, Doping, egal ob staatlich organisiert oder nicht, autoritäre Regierungen, die die Spiele für ihre Propaganda benutzen, das sind ja alles Dinge, die leider irgendwie zu Olympia dazugehören. Aber warum ist das so? Und war das schon immer so?
Also der Beginn der Olympischen Spiele, das muss man sich immer klar machen, fand natürlich in einer von heute völlig differenten Welt statt. Ja, die Hälfte Europas, das waren noch Bauern. Das Automobil war gerade erst erfunden, Telefone gab es nicht.
Der Ordnung halber sei gesagt, die Urform der Olympischen Spiele ist ja eigentlich im antiken Griechenland entstanden. Die ersten Spiele haben im Jahr 776 vor unserer Zeitrechnung in Olympia stattgefunden. Allerdings sind diese antiken Spiele nach etwa 600 Jahren wieder eingestellt worden. Da hat Kaiser Theodosius I. sie verboten, weil sie aus seiner Sicht ein heidnisches Ritual waren. Die Spiele sind ursprünglich zu Ehren des Gottes Zeus abgehalten worden. Also, wenn die Historikerin Jutta Braun über den Beginn der Olympischen Spiele spricht, meint sie die modernen Olympischen Spiele. Die wurden von dem französischen Pädagogen Pierre de Coubertin wiederbelebt. Coubertin gründete 1894 das Internationale Olympische Komitee, das IOC, das es heute noch gibt. Die ersten modernen Olympischen Spiele fanden dann 1896 in Athen, in Griechenland, statt.
Es war also eine Welt, die nicht mobil war, die kommunikativ nicht international vernetzt war. Und deswegen war die Idee von Pierre de Coubertin im Grunde so revolutionär, zu sagen, wenn wir uns treffen, international treffen wir uns nicht auf den Schlachtfeldern, sondern wir veranstalten alle 4 Jahre ein Sportereignis. Also dieser internationale Gedanke war eigentlich der entscheidende Durchbruch.
Das Wichtigste an den Olympischen Spielen ist nicht der Sieg, sondern die Teilnahme. Wie auch das Wichtigste im Leben nicht der Sieg, sondern das Streben nach einem Ziel ist. Das Wichtigste ist nicht, erobert zu haben, sondern gut gekämpft zu haben.
Gleichzeitig hatte er aber durchaus auch nationale Ambitionen. Rebrancer la France war da das Stichwort. Die Franzosen litten ja darunter, dass man den deutsch-französischen Krieg verloren hatte. Und er wollte nun gleichsam, dass die Landsleute jetzt mental und körperlich sich wieder stärken. Nicht unbedingt, um Krieg anzufangen, aber sozusagen, um sich moralisch aufzurichten. Und er hatte auch das Vertrauen, dass Sport eben hilfreich sein würde gegen Krankheiten wie Tuberkulose oder gegen Alkoholismus. Also es war ein Gesamterziehungsprogramm, was er im Sinn hatte. Und das hat Pierre de Coubertin aber von Anfang an auch sehr nüchtern gesehen, dass Olympia jetzt nicht Frieden bringen kann auf der Welt. Es sollte eher ein Modell sein. Dafür stehen ja auch diese verschlungenen Ringe, die ja die 5 Kontinente symbolisieren. Diese Ringe, die eben, ja, in engem Kontakt miteinander stehen. Erstmals präsentiert wurden sie allerdings kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914. Also hier gingen Anspruch und Realität natürlich auch dann deutlich auseinander. Aber wie gesagt, Pierre de Coubertin hat das auch gesehen. Er hat sich auch im Ersten Weltkrieg selber freiwillig gemeldet. Er ist dann zwar nicht genommen worden, weil er schon zu alt war, aber er war kein Pazifist, sondern er hatte nur die Hoffnung, dass durch so einen modellhaften Charakter einer Veranstaltung ein positives Signal gesetzt werden kann.
Dahinter steckt ja auch so ein bisschen die Idee, dass es nicht politisch sein soll, theoretisch. Ist ja etwas, was wir heute völlig anders erleben. War das am Anfang wenigstens ein bisschen anders?
Nein, es war ja von Anfang an, war im Grunde, dieser Friedensgedanke ist ja im Grunde auch politisch. Dieses sich zurückziehen aufs Unpolitische ist eigentlich eher so ein Gedanke, der zum Beispiel in der Bundesrepublik dann aufkam, in Abgrenzung vom Nationalsozialismus.
Stichwort Nationalsozialismus. Wir können nicht über die Geschichte von Olympia sprechen, ohne die NS-Diktatur zu erwähnen. Die Olympischen Spiele 1936 in Berlin. Das ist wohl das Paradebeispiel für den politischen Missbrauch des Sports und die Propaganda auf allergrößter Bühne.
Die Olympischen Spiele selber waren natürlich ein Highlight, weil sie großartig inszeniert waren im eigens dafür erbauten Stadion. Und man muss natürlich auch sagen, die deutsche Mannschaft war damals auch die erfolgreichste Mannschaft. Das hat natürlich dieses ganze Spektakel dann noch unterstrichen. Und es gelang den Nationalsozialisten eben tatsächlich, so eine Art Völkerfest abzuhalten, obwohl man gleichzeitig aufrüstete und obgleich ein Konzentrationslager errichtet wurde vor den Toren Berlins. Also diese Parallelität ist geglückt.
Am 1. August 1936 eröffnet Adolf Hitler die Olympischen Sommerspiele im Berliner Olympiastadion.
Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet.
Das Erstaunliche: 49 Nationen, mehr als jemals zuvor, nehmen an den Spielen teil. Und das, obwohl viele ausländische Beobachter damals schon vor Hitler und seinem Regime warnen und genau wissen, dass es eine faschistische Diktatur ist. Aber wie ist es überhaupt so weit gekommen, dass das nationalsozialistische Deutschland die Spiele ausrichten durfte?
Naja, also die Spiele waren 1931 an Deutschland vergeben worden. Da waren die Nationalsozialisten noch nicht an der Macht.
Nach der sogenannten Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 entwickeln sich in einigen Ländern Proteste gegen Berlin als Austragungsort der Olympischen Spiele.
Und tatsächlich gab es dann eine breite Boykottbewegung gegen die Spiele. In Großbritannien vor allem, in den USA haben viele Gewerkschaften, auch die Demokratische Partei, sozialistische Parteien, gegen die Spiele in Berlin demonstriert, denn es war ja im Grunde klar, was der Nazistaat war. Und vielleicht hätten die Nationalsozialisten es nicht geschafft, diese Boykottbewegung abzuwenden, aber wer ihnen zur Hilfe kam, war das IOC. Das IOC wollte nämlich unbedingt Olympia 1936 in Berlin. Und auch ein amerikanischer Sportfunktionär wie Avery Brundage, der ja später dann auch IOC-Präsident wurde, hat hier kräftig mitgeholfen, und Brundage hat eine Fact-Finding-Tour nach Deutschland gemacht, um sich über den Zustand des jüdischen Sports in Kenntnis zu setzen, und ist nach Hause gefahren und hat gesagt, das ist alles in bester Ordnung, was dann auch die Grundlage war, für den amerikanischen Sport teilzunehmen. Und das war natürlich eine Beschönigung, um es vorsichtig auszudrücken. Aber man muss natürlich sagen, die USA waren damals selber auch ein zutiefst rassistischer Staat. Also die ganze internationale Lage war natürlich schwierig.
Um der internationalen Kritik etwas entgegenzusetzen, fordert das IOC 1933 eine öffentliche Erklärung von der NS-Regierung. Darin soll stehen, dass die Spiele, so wörtlich, allen Rassen und Konfessionen offen stehen. Deutschland gibt die Erklärung direkt ab. Und auch sonst gibt man sich alle Mühe, den Anschein zu erwecken, dass Deutschland ein offenes Land ist, das den olympischen Geist vertreten kann. Die Spiele werden dafür unter der Leitung von Joseph Goebbels perfekt vorbereitet. Antisemitische Parolen verschwinden aus dem Stadtbild. Und sogar die Hetze gegen Juden war für die Dauer der Spiele in den deutschen Medien verboten.
Und dann haben das IOC und auch die Sportführungen in Deutschland noch eine Zusatzstrategie ersonnen. Das war sogenannte Alibi-Juden ins deutsche Team zu nehmen. Hitler wollte eigentlich keine jüdischen Sportler und Sportlerinnen im Team haben, im deutschen Team. Aber das IOC hat empfohlen, doch ein, zwei zu nominieren, um im Ausland einen guten Eindruck zu machen. Und das gelang dann auch. Die Fechterin Helene Meyer, die schon emigriert war in die USA, kam zurück und erzielte auch eine Silbermedaille und erhob dann sogar die Hand zum Hitlergruß, als sie auf dem Siegespodest stand.
Die meisten Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin holte übrigens der schwarze Leichtathlet Jesse Owens. Der hatte in Berlin aus Protest gegen das NS-Regime gar nicht antreten wollen. Aber der schon erwähnte Avery Brundage setzte es durch. Hitler soll Tobsuchtsanfälle bekommen haben, weil der schwarze Owens auf dem Siegertreppchen stand. Trotzdem, für die Nationalsozialisten waren diese Olympischen Spiele ein voller Erfolg. Die schlimmen Dinge, die hier parallel passierten, etwa, dass die in Berlin lebenden Sinti und Roma an den Stadtrand umgesiedelt wurden oder dass direkt neben Berlin das Konzentrationslager Sachsenhausen errichtet wurde, bemerkten sowohl im In- als auch im Ausland die wenigsten.
Ich will mal so sagen, die Nationalsozialisten konnten diejenigen täuschen, die auch getäuscht werden wollten. Es war zum Beispiel sehr offensichtlich, dass alle antisemitischen Schilder zuvor abgehangen wurden. Und diejenigen, die sich vorher vielleicht nicht besonders mit Deutschland beschäftigt hatten, die sahen diese Schilder dann natürlich nicht mehr und hatten keinen Anhaltspunkt. Es gibt aber wunderbare Karikaturen in englischen und amerikanischen Zeitungen, die genau diese Scharade aufs Korn nehmen. Und was häufig vergessen wird, ist nicht nur so gewesen, dass 1936 die Spiele in Berlin stattfanden. Es gab ja dann noch die Überlegung, die Spiele von 1940 stattfinden zu lassen, als der Krieg noch nicht ausgebrochen war. Und da wurden im Jahr 1939 tatsächlich nochmal die Winterspiele an Garmisch-Partenkirchen vergeben. Und zwar zu einem Zeitpunkt im Juni 1939, als deutsche Truppen schon in Prag standen und als auch schon die Novemberpogrome vom November 1938 stattgefunden hatten, die ja nun auch ein breites internationales Echo gefunden hatten. Und dass das IOC das alles ignoriert hat und trotzdem die Spiele dann nochmal nach Deutschland vergab, zeigt vielleicht, wie der Zeitgeist damals funktionierte.
Eins können wir aus beiden Beispielen dieser Folge lernen. Bei Olympischen Spielen geht es nicht nur um Sport. Staaten können bei solchen Gelegenheiten die sportlichen Wettkämpfe für ihre Zwecke missbrauchen. Für eine Machtdemonstration, für Propaganda, aber auch für Verschleierung von Kriegsabsichten.
Welcome to the 22nd Olympic Winter Games.
Thomas Bach ist das, der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees.
Tonight we are writing a new page in Olympic history.
Er steht da in dem vollen Stadion in Sochi und eröffnet die 22. Olympischen Winterspiele. Im Publikum der russische Präsident Wladimir Putin.
Mr. President of the Russian Federation.
Es sind bombastische Spiele. 50 Milliarden Euro sollen sie gekostet haben. Und Putin kann sein Land als friedliche und freundliche Nation präsentieren. Und doch, nur wenige Wochen nach diesem Spektakel annektiert Putin die ukrainische Halbinsel Krim.
Das ist haargenau der Kritikpunkt, ja, den viele erheben gegenüber dem IOC, dass hier lange Zeit eben überhaupt nicht darauf geachtet wurde, die Spiele an demokratische Staaten zu vergeben. Das mittlerweile verstorbene IOC-Mitglied Gianfranco Caspar hat 2 Jahre oder so vor seinem Tod noch relativ unverblümt gesagt, wir gehen lieber in Diktaturen, weil in Diktaturen ist es einfacher für uns. Die rollen uns den roten Teppich aus, ja, und mittlerweile hat das IOC ja auch noch ein ganz anderes Problem. Denn viele Städte und Regionen haben sich ja mittlerweile gegen Olympische Spiele ausgesprochen. Es hat ja teilweise Volksbefragungen gegeben in Hamburg und ich glaube auch in Garmisch-Partenkirchen und andernorts. Olympia ist ja für viele gar nicht mehr so attraktiv, gerade anhand von Themen, die heute relevant sind, Nachhaltigkeit, Umweltverträglichkeit. Und das waren alles Diskussionen, die er nicht führen wollte und die er natürlich auch nicht führen musste in einem diktatorischen Regime. Er ist natürlich für diese Bemerkung dann auch hart angegangen worden. Aber das zeigt so ein bisschen natürlich die Denkweise einer großen Organisation, der es um die reibungslose Abläufe geht.
Internationale Spiele, auch abseits der Olympischen Spiele, sind ja immer irgendwie ein bisschen politisch. Glauben Sie, dass die Olympischen Spiele da ein größeres Problem haben als zum Beispiel eine Weltmeisterschaft oder eine EM? Oder ist das alles eigentlich krankt am gleichen Problem?
Ich glaube, dass Olympia natürlich durch den eigenen Mythos dieser Friedensstiftung ist immer sozusagen besonders schwer hat mit seinem eigenen Mythos. Dieser Sache gerecht zu werden. Da ist der Fußball, glaube ich, von Anfang an etwas pragmatischer mit umgegangen. Aber auch da hat es ja Kritik gegeben an Turnieren in Argentinien und Ähnlichem. Oder jetzt zuletzt in Katar. Ja, wurde ja auch verlangt, dass der Sport sich moralisch verhält. Im Grunde genommen kann es heute internationale Sportveranstaltungen nicht abgelöst von der Politik geben. Und das wäre ja auch merkwürdig. Also es war zum Beispiel ja schon bedenkenswert, dass bei den letzten Spielen in Peking gefordert wurde, die Spiele zu boykottieren. Aber gleichzeitig liefen die Wirtschaftsbeziehungen mit China ungerührt weiter. Und da hat niemand gesagt, brecht die Wirtschaftsbeziehungen ab, weil das zum Nachteil der bundesdeutschen Wirtschaft gewesen wäre. Also dieser Vorwurf, dass der Sport immer symbolische Handlungen auf seinen Schultern austragen muss, während alle anderen fröhlich weitermachen wie bisher, der hat ja durchaus einen gewissen Boden. Und der Sport ist aber natürlich selber auch kommerziell vielfach jetzt in die Vermarktung eingebunden. Also Sport, Politik, Wirtschaft lässt sich heute überhaupt nicht voneinander trennen.
Olympia hat bis heute einen besonderen Platz im Herzen vieler Sportfans.
Ob ich mir Olympische Spiele anschaue? Ja, die schaue ich mir an und das begeistert mich auch. Ne? Und ich kriege da auch Tränen und wenn da Siege und Niederlagen sind, dann nimmt mich das auch emotional mit, weil ich genau weiß, was diese Sportlerinnen und Sportler durchgemacht haben.
Sagt Rika Reinisch. Die olympische Idee von Coubertin ist nicht vergessen. Wer da immer nur abwinkt und sagt, naja, aber Sportereignisse sind immer irgendwie politisch, der mag recht haben. Trotzdem muss man die Spiele immer wieder an Diktatoren vergeben und den Machthabern so eine Bühne für Propaganda bereiten? Bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris dürfen russische und belarussische Sportler nur unter neutraler Flagge antreten, wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine. Das mag bitter sein für die Athleten, aber gerade weil Olympische Spiele immer auch politisch sind, ist es ein vielleicht kleines, aber wichtiges Signal. In der nächsten Folge von Der Rest ist Geschichte geht es um die Atombombe und die Logik der Abschreckung.
In einer Welt, in der es einzelne Mächte gibt, die Atomwaffen besitzen und auch damit drohen, sie einzusetzen, kommt man in der Verteidigung nicht ohne Atomwaffen aus. Und das ist leider unsere Welt heute.
Vielen Dank für diese Folge an Jutta Braun und Rika Reinisch. Autor der Folge ist Imre Balzer. Regie und Produktion Carina Schröder. Redaktion Monika Dietrich. Mein Name ist Magdalena Pulz. Und wenn ihr noch mehr Interesse an Sportthemen habt, dann habe ich jetzt noch einen Podcast-Tipp für euch. Sport Inside gibt es alle 14 Tage am Freitagabend mit Analysen und Hintergrundrecherchen zu allen Themen rund um den Sport, von Wettkämpfen bis hin zu Korruption und Skandalen. Eine Folge über 10 Jahre nach den Winterspielen in Sotschi haben die Kollegen auch schon gemacht. Also hört mal rein. Sport Inside gibt es in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.